Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Hallo und herzlich willkommen zum Energate News Update. Mein Name ist Ruben Bartke. Wir zeichnen auf am Freitag, 13. Juni am Vormittag. Und bei mir sind heute Michael Attix und Ron Heinen. Hallo ihr beiden.
Ja, guten Morgen.
Hallo zusammen.
Wir gucken zurück auf das, was sich getan hat in den letzten Tagen im Energiesektor. War eine kurze Woche, bedingt durch den Feiertag, aber wir haben, glaube ich, trotzdem einiges heute, worüber wir sprechen können. Was bringt ihr für Themen mit aus den Tagen, die euch zuletzt beschäftigt haben?
Ja, ich war gestern auf dem 23. Duisburger KWK-Symposium. Das ist so eine jährliche Veranstaltung. Gastgeber sind immer der Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung und die Uni Duisburg-Essen, der Lehrstuhl Energietechnik. Das ist so eine Veranstaltung, da gehen wir eigentlich jedes Jahr hin. Und ja, da habe ich so ein bisschen die Stimmung angefangen bei den KWK-Leuten, aber dazu später mehr. Und ein zweites Thema habe ich auch noch mitgebracht in Vertretung von Christian Selus, der heute nicht als Host teilnehmen kann. Es gab ja einen Redaktionsbesuch bei unserem Berliner Büro. Da war der NWRM-Chef zugegen und da berichte ich so ein bisschen, wie die Stimmung da vor Ort war. Thema ist der Nestprozess.
Ja, ich habe mich gestern mit der Windkraft in Deutschland beschäftigt. Es sind zwei Studien oder Analysen rausgekommen mit durchaus unterschiedlichen Ergebnissen. Einmal von Goal 100, das ist ein Think Tank. Die haben gesagt, dass die Ausbauziele 2030 sehr realistisch sind und wohl erreicht werden. Das ist die positive Meldung. Und gleichzeitig kam so ein Stimmungsbarometer heraus, der sagt, dass die Stimmung in der Branche auf einem Vierjahrestief ist. Also so ein bisschen verschiedene Wahrnehmungen, wie es denn gerade läuft. Und ich habe mich damit ein bisschen mit beschäftigt, warum das denn so ist.
Okay, also ein widersprüchliches Bild, was wir so ein Stück weit noch aufdröseln müssen. Ja, sehr schön spannend. Ich bringe natürlich auch ein kleines Thema mit in die Runde. Ich habe den Energieminister von Schleswig-Holstein interviewt in den letzten Tagen. Das Interview veröffentlichen wir heute. Es war ein sehr spannendes Gespräch. Da können wir gerne drüber sprechen. Und damit würde ich tatsächlich auch ganz gerne hier inhaltlich starten.
Ja, Ruben, dann würde ich mal so ein bisschen die Rolle des Interviewers übernehmen und dich ein bisschen mit Fragen löchern.
Ja.
Wie war das Interview denn so? Wie hat Goldschmidt auf dich gewirkt?
Ja, das war erstmal ganz interessant. Das Interview hat stattgefunden direkt nach einem Interview, was er vorher geführt hat, zu einem vollkommen anderen Thema. Und er sagte so eingangs, er müsste sich jetzt erstmal ein bisschen sammeln, denn er hätte jetzt eine Stunde lang gesprochen über einen Goldschakal. Denn Tobias Goldschmidt ist nicht nur Energieminister in Schleswig-Holstein, sondern auch Umweltminister. Und er hat ein Riesenproblem in seiner Heimat, denn in Schleswig-Holstein, genauer auf Sylt, treibt ein Goldschakal sein Unwesen, der Lämmer reißt. Und als grüner Umweltminister hat er dieses Tier zum Abschuss freigegeben. Und das hat ihn natürlich sehr beschäftigt. Und es war ganz interessant zu sehen. Er hat allerdings dann im Gespräch nicht viel Anlauf gebraucht, um diesen thematischen Switch hinzukriegen, sondern er war direkt, als es um Energiepolitik ging, mitten in der Sache. Und das war tatsächlich auch ein sehr lebhaftes Gespräch. Und man merkt bei Tobias Goldschmidt, dass ihm die Energiepolitik wirklich also, dass er da tief mit drin steckt, dass er sich da viel mit beschäftigt. Und wir haben einen Ritt gemacht durch verschiedene Themen. Und am eindrücklichsten fand ich eigentlich aus dem Gespräch tatsächlich, dass er mit deutlichen Worten die neue Bundesministerin Katharina Reiche mit sehr viel Kritik bedacht hat, ihre ersten Amtshandlungen als neue Wirtschafts- und Energieministerin.
Ja, er hat sie ja vor ein paar Wochen in das Team Energiewende eingeladen. Wie war dein Eindruck dazu?
Ja, also genau dieses, es gab vor einige Wochen eine Energieministerkonferenz, wo Katharina Reiche sich sozusagen im Kreise der Landesenergieminister, wo sie zuerst mal zusammengekommen sind. Und ich erinnere mich, die ersten Äußerungen, die nach dieser Energieminister Konferenz öffentlich wurden, die waren sehr, ich sag mal, von Konsens geprägt. Da war ganz offensichtlich noch der Wille groß, da eine gewisse Geschlossenheit zu präsentieren. Und aus dieser Geschlossenheit ist Tobias Goldschmidt in dem Interview aber klar ausgeschert, kann man sagen. Er hat Katharina Reiche dafür kritisiert, dass sie zum einen den Energieträger Gas vollkommen überbetont in ihren öffentlichen Äußerungen. Er hat sie kritisiert für ihre Aussagen zum Gebäudeenergiegesetz, wo sie ja in einem Interview davon gesprochen hat, dass es einen Zwang zur Wärmepumpe gibt. Tobias Goldschmidt sagt klar, das ist nachweislich falsch, diesen Zwang gibt es nicht. Und er nannte das Ganze Stammtischparole, zu der sich eine Bundesenergieministerin nicht hinreißen lassen sollte. Also das waren schon markige Worte. Und da zeichnet sich in meinen Augen auch eine Konfliktlinie ab, die wir weiter, glaube ich, sehr genau beobachten sollten. Denn auf Landesebene sind die Grünen ja immer noch sehr stark präsentiert, wenn es um Energieminister geht. Da kann Katharina Reiche sich so ein Stück weit auf Widerstand einstellen. Und da hat Tobias Goldschmidt jetzt, glaube ich, eine klare Duftmarke gesetzt.
Das Thema Versorgungssicherheit ist ja von Katharina Reiche immer eins der meistbenutzten, fast Kampfwörter, kann man sagen. Hat den Goldschmidt auch Alternativen zu den Gaskraftwerken präsentiert?
Ja, also wie gesagt, diesen Gaskurs, so sage ich das jetzt mal, von Katharina Reiche, den hat er deutlich kritisiert. Er hat an einer Stelle auch gesagt, ja, das waren Aussagen, da die Gaslobby noch sehr stark durchgeschimmert das wäre wohl alles noch einem verlängerten Wahlkampf zuzuordnen. Er zeigte sich aber auch optimistisch, dass man diesen Wahlkampf dann jetzt doch irgendwie beendet hat. Er hat bezüglich Versorgungssicherheit und bezüglich der Pläne, Gaskraftwerke zu errichten, gesagt, wir sollten unbedingt im Auge behalten, dass wir auch über Alternativen nachdenken. Er sprach natürlich vom Wasserstoff, aber auch von der Bioenergie. Hat davor gewarnt, dazu stark tatsächlich auf fossiles Gas zu setzen.
Ja, spannend. Also da zeichnet sich auf jeden Fall Konfliktpotenzial ab. Das eigentliche Thema eures Gesprächs war ja der Preiszonensplit. Tobias Goldschmidt ist ja wahrscheinlich der prominenteste Politiker, der sich ausdrücklich für einen Preiszonensplit in Deutschland ausspricht. Vielleicht nochmal ganz kurz, um unsere Hörerinnen und Hörer abzuholen. Preiszonensplit, was ist die eigentliche Idee dahinter?
Ja, gute Frage. Da geht es um die Aufteilung der deutschen Gebotszone. Also Deutschland hat einen einheitlichen Strompreis im Großhandel. Es gibt Überlegungen, vor allem auf Seiten der Netzbetreiber, diese Gebotszone aufzuteilen, um ein stärkeres Gleichgewicht ein stärkeres regionales Gleichgewicht zwischen Stromerzeugung und Stromnachfrage hinzubekommen, also dass es ein stärkeres marktliches Preissignal gibt, ob Strom jetzt tatsächlich eigentlich gerade gebraucht wird oder nicht. Da gab es dann vor wenigen Wochen ein Gutachten von dem Verband ENSO-E, der gesagt hat, es macht total Sinn, dass Deutschland sich von der einheitlichen Strompreiszone verabschiedet. Da ist sogar die Rede davon, dass es 5 Strompreiszonen geben könnte. Das ist jetzt sozusagen alles erstmal modelliert. In Deutschland gibt es politisch, wirtschaftlich, auch in der Energiewirtschaft große Zweifel daran, dass das umsetzbar ist und dass das tatsächlich auch einen großen Nutzen mit sich bringt dann in der Praxis. Und wie du sagst, Tobias Goldschmidt ist einer derjenigen, der sich als Energieminister von Schleswig-Holstein mit einem starken Anteil erneuerbaren Energien dafür einsetzt, dass wir diese deutsche einheitliche Preiszone aufteilen. Und er hat sich natürlich durch dieses Gutachten bestätigt gesehen hat da auch jetzt erstmal die Bundesregierung, die neue Bundesregierung in die Pflicht genommen, darauf zu reagieren. Also er hat gesagt, wir können diese Strompreiszonenaufteilung nicht kategorisch ablehnen, sondern wir müssen jetzt in Brüssel, weil das ist natürlich ein Prozess, der auch sehr stark EU-politisch getrieben wird, wir müssen in Brüssel jetzt irgendetwas anbieten, um deutlich zu machen, dass wir da dem EU-Binnenmarkt irgendwie entgegenkommen wollen. Denn diese Strompreiszone ist ein europäisches Thema, weil es auch in die anderen Märkte ausstrahlt und da auch Fehlanreize hervorruft.
Jetzt ist es ja so, als der Bericht erschienen ist, ich war da gerade in Schottland und habe den Urlaub genossen, habe aber natürlich trotzdem den Bericht gelesen und auch die Berichterstattung, die wir dazu hatten, mich das auch persönlich interessiert hat. Und da kam dann doch sehr schnell auch Kritik von den Autoren und Autorinnen dieses Berichts auf. Das haben ja die Übertragungsnetzbetreiber geschrieben. Und die Übertragungsnetzbetreiber haben schon quasi bei der Veröffentlichung dieses Berichts gesagt, ja, so ganz stehen wir da nicht hinter. Wir operieren da mit alten Zahlen. Die Zukunftsperspektive ist auf 2025 gerichtet. Die Zahlen stammen aus 2019. Und da hat sich die Diskussion doch sehr schnell darauf verschoben, dass als Zahlenwerk ja irgendwie zu überhaupt nichts nützt. Und auch die Einsparnisse, die mit einer Einteilung in 5 Zonen, das waren ja irgendwie jährlich, sind das jährlich 330 Millionen Euro oder,
ja, jährlich.
Oder insgesamt 333 Millionen Euro, das wäre ja angesichts der Gesamtkosten gar nicht so viel. Hat Tobias Schmidt auch dazu was gesagt? Hat er dazu Stellung genommen, zu dieser Kritik an diesem Bericht selbst?
Ja, also er hat erstmal eingeräumt, dass ihm natürlich bewusst ist, dass man so einen Strompreiszonen-Split nicht von heute auf morgen einführen kann, sondern dass man da erstmal sehr viel und sehr genau hinschauen muss, wie ist sowas überhaupt umsetzbar. Und er hat auch gesagt, dass man natürlich auch die Kritik ernst nehmen muss und da auch alle Stakeholder mitnehmen muss. Ich glaube, sein Punkt war so ein Stück weit, dass er ja schon auch wahrgenommen hat, dass es wenig Fürsprecher gibt. Und deswegen war ihm wichtig, dass diese Diskussion jetzt erstmal weitergeht. Und zwar auf einer sehr sachlichen Ebene. Denn das, was das Gutachten von Enzo Eher macht, ist, es liefert erstmal Daten. Und Tobias Goldschmidt sagt, ja, es ist richtig, das sind veraltete Daten, da müssen wir vorsichtig mit sein. Aber ihm ist wichtig, dass diese Debatte jetzt sozusagen wegkommt von sehr kategorischen Aussagen, einer kategorischen Ablehnung, die ja beispielsweise in vielen südlichen Bundesländern wahrnimmt, hin zu einer wirklichen inhaltlichen Auseinandersetzung, ob wir sowas brauchen. Und wenn wir es nicht haben wollen, wie gesagt, dann müssen wir irgendwas anbieten können auf europäischer Ebene, um diesen Schiefstand im deutschen Stromsystem, viel Stromerzeugung im Norden, dafür die Nachfrage größtenteils im Süden, diese Schieflage, die müssen wir irgendwie beheben. Das ist schon ein Thema, das bei uns liegt und da müssen wir Antworten finden.
Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. In dieser Woche hat ja auch Acer angekündigt, diesen Bericht zu überprüfen. Also da ist auf jeden Fall noch Futter für weitere Diskussionen vorhanden. Der letzte Schwerpunkt in dem Interview ist das Thema Wasserstoff. Insbesondere Schleswig-Holstein hat ja große Hoffnungen auf den Wasserstoffhochlauf gesetzt. Jetzt kommt ja nicht so richtig an bislang, der Hochlauf, also es stockt da. Wie sieht das Goldschmidt? Was hat er da für Positionen gefunden?
Ja, also das Thema Wasserstoff, wie du sagst, ist für ihn schon auch ein wichtiges als Schleswig-Holsteiner. Er hat aber den Bogen geschlagen und zu dem Thema erneuerbaren Ausbau, weil er da wahrnimmt, dass Katharina Reiche da ja auch skeptische Töne anschlägt. Ja, das ist dieser Realitätscheck für die Energiewende, den sie ausgerufen hat. Und er sagt, wir dürfen jetzt natürlich nicht nachlassen beim erneuerbaren Ausbau, sondern wir müssen schauen, dass wir die Sektorkopplung vorantreiben. Dazu gehört der Wasserstoff. Schlagen wir sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir schaffen einen weiter grüneren Strommix und auf der anderen Seite beleben wir damit auch den Markt für Wasserstoff. Sein Gefühl ist, dass die neue Bundesregierung an der Stelle einen eher anderen Kurs einschlägt mit der von ihm wahrgenommenen Überbetonung von Gas, dass man die Erneuerbaren einbremst und zugleich damit dann auch natürlich den Wasserstoffhochlauf schadet. Und dann bringt ja auch noch das Thema CCS mit ins Spiel, weil im Koalitionsvertrag ist ja erwähnt, dass CCS auch an Gaskraftwerken zugelassen werden könnte. Und da warnt er sehr stark vor, weil diese Gaskraftwerke ja eigentlich mit Wasserstoff betrieben werden sollen in Zukunft. Das ist ja das Wort H2 Readiness, was sich da eingebürgert hat. Und er befürchtet, dass damit dass das ein echter Bärendienst für den Wasserstoffhochlauf ist, aber auch für das Wasserstoffkehrnetz, dem dann sozusagen ja wichtige Ankerkunden verloren gehen. Und da spricht er sogar davon, dass wir dieses zentrale Infrastrukturprojekt in Deutschland damit gefährden.
Ja, ich glaube, mit der Kritik ist er nicht alleine. Das sind deutliche Ankerkunden. Das ist auch in der Wasserstoffbranche so geteilte Meinung. Ja, ich glaube, wir machen jetzt eine kurze Pause für eine Marktinformation.
Energate Deep Dive. Kommt mit neuer Regierung die Energiekostenwende? In unserem neuen Deep Dive durchleuchten wir mit unserem Partner BET Consulting die Preisentwicklung der wichtigen Energieträger für die Industrie. Von Erdgas über Strom bis hin zu Wasserstoff und Biomethan. Welche Faktoren treiben aktuell die Preise? Welche Rolle spielen politische Entscheidungen und globale Märkte? Das diskutieren wir am 17. Juni 2025. Kostenfrei und digital. Jetzt anmelden unter energate-events.de. Den Link finden Sie auch in den Shownotes.
Dann schwenken wir an dieser Stelle thematisch noch mal ein bisschen um, wobei wir natürlich viele Anknüpfungspunkte weiter haben. Michaela, du hast Stefan Lovis angesprochen, der uns diese Woche im Berliner Büro besucht hat. Er ist der Chef, der Vorstandsvorsitzende von NVM, einem ostdeutschen Energieversorger, hat uns besucht im Berliner Büro. Was waren so seine Kernbotschaften, die er mitgebracht hatte?
Also ich war ja selber nicht vor Ort, weil ich sitze ja in der Essener Redaktion, aber ich kann so ein bisschen berichten, weil der Christian Silos ja heute nicht da ist. Worum ging es? Energate, Redaktionsbesuch ist immer ein schönes Thema, kommt jemand zu uns ins Büro und wir haben ein bisschen mehr Zeit, als bei einem normalen Interview da ins Gespräch zu kommen. Anlass war der Nestprozess der Bundesnetzagentur, der uns ja auch nächste Woche sehr stark beschäftigen wird. Da ist zu erwarten, dass die Festlegungsentwürfe für Rahmen feststellen werden, also für den Nestprozess mehrere Entwürfe, auf die wir wirklich mit Spannung auch in der Redaktion warten. Ja, da war nochmal so eine Art Grundsatzkritik, also ein richtiges Abwatschen in Richtung Bundesnetzagentur zu hören. Stefan Lovis ist der Vorstandsvorsitzende von NVM, also einem ostdeutschen Versorger, der wirklich deutliche Worte gefunden hat. Er spricht von einem oder sprach von einem Entgeltsenkungsprogramm statt einer zukunftsgerichteten Reform. Hat auch mehrere Kritikpunkte da angebracht, die sind nicht neu, aber ich glaube, in der Schärfe der Wortwahl war es doch mal für uns auch noch mal deutlich zu sehen, dass da wirklich eine Unzufriedenheit besteht. Gestartet war wohl mal auch mit einer Hoffnung, dass Bundesnetzpräsident Klaus Müller und auch mit dem damaligen Wirtschaftsminister, dass sich da was tun kann, dass es ein bisschen Aufbruchstimmung gibt, dass es ein bisschen Unterstützung Richtung Energiewende geben könnte. Und jetzt hat er klar gesagt, die Enttäuschung wird wohl eher groß, weil man kann schon durchscheinen oder kann erahnen, dass die Position der Bundesnetzagentur bleibt, die Regulierungsperioden von heute 5 auf 3 Jahre herunterzufahren. Da gibt es eine große Unzufriedenheit in der Branche mit, auch bei NVM. Zweites großes Thema es gibt so einen Katalog der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten. Das heißt, durch die Lobbyarbeit ist es in den letzten Jahren, sind sehr viele Ausnahmen in der Regulierung auch geschaffen worden. Darunter fällt unter anderem auch die Personalzusatzkosten. Da gab es ja auch ein bisschen Ärger auch schon. Also da gab es ja auch die Gewerkschaften, die nach Bonn gezogen sind und sich vor die Bundesnetzagentur gestellt haben, gesagt, nee, da wollen wir jetzt keinen Effizienzvergleich, weil wir brauchen gute Leute, wir brauchen Personal und Bagger, die die Energiewende vorantreiben. Und ja, da möchten wir jetzt keinen Effizienzvergleich haben. Bei anderen Themen auch, Redispatch hatte Herr Lovis auch angesprochen, auch ein großes Thema. Wir müssen ja Windenergieanlagen abregeln, trifft vor allem auch Ostdeutschland, sagt er. Da fände er es ungerecht, wenn gerade das auch in den Effizienzvergleich hineinfließt. Aber mehr dazu können Sie natürlich auch nachlesen. Ich möchte jetzt hier nicht das zweite Interview in voller Länge Ihnen vorstellen bei www.energie-messenger.de.
Okay, sehr schön. Ja, klingt sehr spannend. Nestprozess, was gesagt, begleitet uns schon etwas länger und auch dann womöglich in den kommenden Tagen werden wir da bei uns sicherlich den einen oder anderen Artikel zu veröffentlichen. Wir sind gespannt.
Ja, und kommen wir zu deinem Thema der Woche. Du hast dir so ein bisschen den Windausbau angeguckt, weil wir gerade bei den Erneuerbaren sind und auch bei der Regulierung in dem Thema. Welches Thema bringst du denn beim Wind mit? Du hast es ja anfangs angedeutet. Sieht ganz gut aus beim Ausbau. Das Ziel liegt ja, glaube ich, bei 115.000 MW bis 2030. Was ist denn da so die Einschätzung?
Genau, also es kam so ein Monitoring von Goal 100 raus. Das ist so ein Think Tank, der vor allem Klimaneutralität 100% fordert. Also man muss das natürlich schon so ein bisschen einsortieren. Die blicken da auch positiv drauf, weil das natürlich auch Teil ihrer Arbeit ist. Aber dieser Bericht wird erstellt aufgrund von verschiedener offizieller Zahlen. Also das ist schon zu verifizieren. Und die große Hoffnung ja im Grunde der ganzen Windbranche ist, dass seit 2024 die Genehmigungszahlen nach oben schellen. Das ist also keine neue Entwicklung so in dem Sinne. Was jetzt aber diese positive Feststellung von Goal 100 war, dass diese Genehmigungszahlen im ersten Quartal 2025 jetzt auch in installierte Leistung übergegangen sind. Und das war 2024 noch nicht der Fall. 2024 wurde zwar ganz viel genehmigt, aber tatsächlich weniger Leistung installiert als 2023. Das war also so ein bisschen widersprüchlich, dass die Genehmigungen sehr positiv waren, die installierte Leistung am Ende aber sogar zurückging. Da gibt es noch verschiedene andere Punkte. Also die Genehmigungsdauer zum Beispiel, die ist in den letzten 5 Jahren um fast 10 Monate durchschnittlich gesunken, ist aber auch immer noch nicht auf dem Niveau, wie es mal war. Also 2015 war die Genehmigungsdauer kürzer, als sie heute noch immer ist. Genau, das wären so ein paar Punkte, wo Optimismus herrscht.
Wie steht denn da Deutschland eigentlich bei den Genehmigungsdauern? Nicht so gut, wenn ich das so richtig im Kopf habe.
Bei den Genehmigungsdauern bin ich mir jetzt gerade nicht ganz so sicher. Es gibt Zahlen, wie lang die gesamte Planungszeit ist, die auch vor ein paar Wochen veröffentlicht wurden. Und da ist Deutschland so im Mittelfeld. Also da dauert die Planungszeit im Durchschnitt 4 Jahre. Und da ist Deutschland so im Durchschnitt. Also zum Beispiel in den Niederlanden dauert es nur 2 Jahre. Es gibt aber auch Länder wie die Schweiz, wo es im Durchschnitt 8 Jahre dauert. Wie gesagt, Mittelfeld ist, glaube ich, vergleichbar mit vielen anderen Industrieländern. Also Frankreich ist auch irgendwo da so im Mittelfeld. Ist jetzt nicht super, ist jetzt aber auch nicht sehr schlecht. Was lange dauert, ist die Flächensicherung. Da ist Deutschland auf jeden Fall, ich glaube, auf dem vorletzten Platz, wenn ich mich jetzt richtig entsinne, genau.
Wobei man an der Stelle, glaube ich, einordnen kann, dass die Zahlen sich ja deutlich verbessert haben dürfen, weil gerade auf Seite des Genehmigungsrechts ja zuletzt einige Verbesserungen, also in den letzten Jahren Verbesserungen in Kraft getreten sind, die sich, so hört man aus der Branche, ja schon bemerkbar machen. Aber wie du sagst, es reicht dann am Ende für einen Mittelfeldplatz. Andere Länder sind schneller. Aber immerhin muss man sagen, das ist sicherlich schon eine Verbesserung.
Genau, das ist, glaube ich, so der Eindruck, dass es besser geworden ist in den letzten Jahren und diese positive Entwicklung halt auch so fortgesetzt werden soll. Also das ist eine der Annahmen von Goal 100, wie man halt dieses Ziel erreichen kann. Weil nur noch mal zur Erinnerung, wir sind noch ziemlich weit davon entfernt von diesen 115.000 MW. Und auch in diesem Jahr wird der Gesamtzubau, die installierte Zusatzleistung nicht mal annähernd dafür ausreichen, um dieses Ziel zu erreichen. Also das wird, die Hoffnung ist darauf gesetzt, dass so große Effekte Ende der 2020er Jahre einsetzen, wo dann jedes Jahr 10 Gigawatt hinzukommen. Das sind also erstmal nur Hoffnungen. In der Realität ist man davon noch weit entfernt, wenn man ehrlich ist.
Jetzt hast du ja gesagt, dass es durchaus Optimismus gibt oder zumindest, dass die Zahlen den zulassen, weil wir einen positiven Trend haben, was die Genehmigung angeht. Gleichzeitig hast du aber auch gesagt, dass die Stimmung gar nicht so gut ist, dass es da auch entsprechend Zahlen zu gibt. Wie erklärt sich das denn?
Ja, genau. Also die Zahlen kommen von Wind Energy Hamburg. Die haben so einen halbjährlichen Trendindex und der ist jetzt auf einem 4-Jahres-Tief. Da werden dann, also jetzt in dem aktuellen, wurden 900 Branchenvertreter, Branchenvertreterinnen gefragt, wie denn ihre Stimmung ist. Und wie gesagt, gerade 4-Jahres-Tief. Warum ist das so? Der Index selbst gibt darauf jetzt keine Antworten. Da wird von Netzanschlüssen gesprochen. Das ist da ein Sonderthema. Und die dauern wohl im Schnitt 2,8 Jahre, verzögern Netzanschlussprobleme, Windneubauprojekte. Was natürlich eine ganz schöne Menge ist. Das ist aber der einzige Punkt, der jetzt konkret in diesem Index angesprochen wird. Und ich habe jetzt mal so ein bisschen mir die Frage gestellt, ja, woran liegt es denn? Warum ist denn die Branche gerade so schlecht gelaunt? Und es gibt dann doch so ein paar regulatorische und rechtliche Sachen, von denen ich zumindest davon ausgehe, dass die Sorgen bereiten. Wir haben gerade gesagt, die Genehmigungen haben sich deutlich verschnellert, sind schneller geworden. Nun, das droht jetzt zumindest absehbar, wieder zurückzugehen. Wie wir alle wissen, oder vielleicht auch nicht alle wissen, aber zumindest die Branche das doch, glaube ich, weiß, hat Deutschland die nationale Umsetzung der EU-erneuerbaren Richtlinie RED III verpasst. RED III hat dafür gesorgt, dass die Genehmigungen deutlich vereinfacht und verschnellert wurden, weil das abzusehen war, dass Deutschland diese Umsetzung nicht schaffen würde in dem Zeitrahmen. Also es gab da schon aus Europa so einen Rüffel im November 2024, glaube ich, war das. Übrigens auch nicht nur für Deutschland, sondern für alle europäischen Länder, mit Ausnahme von Dänemark. Die waren nämlich damals die einzigen, die es bis dahin umgesetzt hatten. Gab es eine EU-Notfallverordnung, die beschleunigte Genehmigungsverfahren bis zum 30. Juni 2025 eingesetzt hat. Und jetzt der 30. Juni kommt jetzt auch immer näher. Das ist nicht mehr lang. Und dann haben wir die Situation, dass ab dem 1. Juli 2025 diese vereinfachten Genehmigungsverfahren nicht mehr gelten. Und dann haben wir, was heißt das? Das sind Umweltverträglichkeitsverprüfungen, die vereinfacht wurden. Das sind Artenschutzprüfungen mit Kartierungen, die dann nicht mehr nötig waren, die dann wieder nötig sind. Und das ist natürlich sehr aufwendig. Und am Ende müssen Projektierer einfach wieder mehr Antragsaufwand aufwenden, haben mehr Bürokratie zu tun und wir haben auch die Gefahr, dass es so einen Genehmigungsstau gibt. Das ist ja ein Thema, zu dem wir auch später vielleicht nochmal so ein bisschen kommen. Aber natürlich wollen jetzt gerade alle Projektierer jetzt vor dem 30. noch ihre Projekte einreichen, weil danach gelten ja wieder die verschärften Auflagen. Und das führt natürlich zu so einem wird wahrscheinlich zu so einem Rückstau sorgen. Und das ist ein Riesenproblem. Dieses Problem hat auch die Bundesregierung erkannt, hat das so auf die oberste Agenda gesetzt, das umzusetzen. Aber selbst wenn das jetzt noch vor der parlamentarischen Sommerpause geschehen sollte, ist mit dem Inkrafttreten von RED III erst 2026 zu rechnen. Also haben wir da also mal mindestens ein halbes Jahr, wahrscheinlich eher mehr, in dem so ein Genehmigungschaos herrscht.
Okay, das heißt, da droht für das zweite Halbjahr rechtliche Unsicherheit für neue Projekte. Natürlich nicht schön. Jetzt haben wir aber eingangs ja auch schon darüber gesprochen, dass es ja einen Realitätscheck geben soll auf politischer Ebene. Ist das auch stimmungstechnisch schon in der Branche angekommen? Also sorgt das auch schon sozusagen für Stirnrunzeln, für Sorgen in der Branche?
Es sorgt auf jeden Fall nicht für Erheiterung, sagen wir mal so. Also ich habe jetzt niemanden gefunden, der mir auf Band sagen wollte, das ist wirklich schlimm. Aber es ist durchaus das Grundrauschen zu vernehmen, dass man doch die Sorge hat, dass die Zahlen, also die erneuerbaren Ziele, zumindest geändert werden könnten. In der Onshore-Branche, über die wir heute eigentlich reden, habe ich das jetzt noch nicht so stark wahrgenommen, dass diese Sorge herrscht. In der Offshore-Branche hingegen, da gibt es ja diese Debatte um die Ausbauziele 2045 schon viel länger. Und da gab es natürlich auch schon ganz viel Arbeit vom BWO und so, die gesagt haben, Wir müssen an den Ausbauzielen 2045 festhalten. Also ich glaube, dieser Realitätscheck, der verunsichert gerade vor allem die Offshore-Branche, hat aber natürlich auch Auswirkungen auf die Onshore-Branche. Also auch da ist man mit Sicherheit nicht glücklich darüber.
Okay, dazu kann man aber vielleicht auch sagen, dass das ja auf der tagespolitischen Agenda nicht ganz weit oben steht, sodass wir da sicherlich noch bis ins zweite Halbjahr warten werden müssen, bis wir konkreter politische Ideen erfahren, was das denn im Einzelnen heißt und welche Auswirkungen das dann hat. Wir wissen, dass beim EEG die beihilferechtliche Genehmigung Ende des kommenden Jahres ausläuft. Bis dahin muss sich also am politischen Rahmen beim Ausbau der erneuerbaren Energien nochmal etwas tun. Bis dahin ist allerdings auch noch ein bisschen Zeit. Und nach allem, was man hört und liest, auch im Koalitionsvertrag, ist relativ klar, dass die erneuerbaren Energien sich künftig stärker um eine Marktintegration bemühen müssen werden. Das Förderregime wird da entsprechend angepasst. Aber das ist alles erstmal nur Theorie. Da müssen wir sicherlich noch abwarten, wie die Umgestaltung dann im Einzelnen aussieht.
Genau. Vielleicht noch einen so einen Punkt. Ich glaube, jeder Projektierer, egal ob jetzt Wind, PV, Gaskraftwerk, was auch immer, jeder Investor will Planungssicherheit. Und ich glaube, das ist so ein Thema, gerade mit der EEG-Umstellung 2027, das sorgt schon für Unsicherheiten im Markt, dass nicht klar ist, wie die Förderung aussehen.
Ja, Stichwort Planungssicherheit für Investoren. Da sind wir auch heute beim letzten Thema schon, haben wir eine perfekte Überleitung zur KWK-Branche. Da geht es um Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen. Da war ich ja in Duisburg. Warum findet die Jahrestagung des Duisburger KWK-Symposium in Duisburg statt? NRW ist halt KWK-Land Nummer 1 in Deutschland mit großem Abstand. Also wir sind, installierte Anlagen sind 64 GW in Deutschland, 18,5 GW stehen davon in Nordrhein-Westfalen. Ja, und da war es mal wieder ein lauschiges Zusammentreffen, kleinerer bis mittelgroßer Kreis. Auch da war Planungssicherheit das Schlagwort, über das am meisten gesprochen würde. Da geht es natürlich nicht ums EEG, sondern ums Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz. Da gibt es auch sehr viel Unsicherheit. Es läuft Ende 2025, also Ende diesen Jahres aus. Und da ist die große Frage, wie geht's weiter? Im Koalitionsvertrag steht zwar drin, dass sich die Regierung um eine schnelle Regelung bemühen will, aber auch hier hat Brüssel ein gewichtiges Wort mitzusprechen. Im Moment, gestern war auch eine mündliche Verhandlung vor dem Europäischen Gerichts, wie es damit weitergeht. Deutschland argumentiert ja immer, das können wir selber entscheiden, weil es handelt sich um eine Umlage und es kommt halt nicht irgendwie aus Staatsmitteln. Das heißt, beim Beihilferecht hat die EU-Kommission eigentlich nicht so viel zu sagen. Das sieht die EU-Kommission anders, hat auch gegen ein Urteil schon Widerspruch eingelegt. Aber da geht es halt die große Frage, wie geht es weiter? Das eine ist, wir haben so eine Art Notfalllösung, Notoperation im offenen Herzen, hat es ein Branchenvertreter bezeichnet, noch kurz vorm Platzen der Ampelregierung hinbekommen. Das heißt, außerhalb der KWK-Ausschreibung gibt es jetzt noch mal so eine Art Weiterführung der Förderung, wenn man schon relativ weit mit dem Projekt ist, also wenn man eine Bundesinvestitionsschutzgenehmigung auf dem Weg hat oder auch eine Bestellung auslösen kann, relativ zeitnah. Aber die Frage ist natürlich, was ist mit den ganzen Anlagen, die noch gebaut werden wollen? Ja, und da auch ein Vertreter der Bundesnetzagentur vor Ort, der auch so ein bisschen schon mal einen kleinen Ausblick auf die vorletzte KWK-Ausschreibung gegeben hat. Es gibt ja immer zwei Termine im Jahr, einmal Juni, einmal Dezember. Und da war das Signal, wow, jetzt hat hier auch ein Endspurt stattgefunden. Das heißt, es gibt sehr viele Interessensanbieter, die jetzt einfach mal den Hut in den Ring geschmissen haben. Es zeichnet sich eine deutliche Überzeichnung ab. Da wird es dann auf dem letzten Meter noch mal ein paar Zuschläge wohl geben. Aber die große Frage ist natürlich, wie geht's weiter? Also bei den KWK-Ausschreibungen sind das die mittelgroßen Anlagen von 0,5 bis 50 MW. Wie gesagt, bei den drunter und drüber gibt es so eine kleine Anschlussförderung. Aber die große Reform, die die Branche seit langem fordert, die lässt auf sich warten. Das ist eigentlich so jedes Jahr auf dieser Tagung, also die letzten zwei, drei Jahre war schon immer, wir müssen Planungssicherheit haben, wir müssen Investitionssicherheit haben. Und davon sind wir immer noch weit entfernt.
Ja, spannend. Dann merken wir, Planungssicherheit ist hier an verschiedenen Stellen ein Thema und Verunsicherung damit natürlich so ein Stück weit auch. Spannend, wie ich finde. Und wir sehen auch, da werden sicherlich noch ein paar Themen uns weiterhin hier beschäftigen im News Update. Da sind wir gespannt auf die Entwicklung. Michaela, Ron, ich danke euch für heute. Da haben wir, glaube ich, einen bunten Themen-Rundumschlag hinbekommen.
Würde ich auch sagen. Und wie schon angeteasert, schauen Sie gerne nächste Woche rein. Nächste Woche wird es Klarheit geben beim großen Nestprozess der Bundesnetzagentur. Und da werden wir wahrscheinlich im nächsten Energate News Update nächsten Freitag auch darüber berichten. Schalten Sie gerne rein.
Wir sind gespannt. Alles klar.
Tschüss.
Herzlichen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.